12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Nationalrat hat sich in einer Sondersitzung mit europapolitischen Fragen im Allgemeinen und Grundsätzlichen befasst und mit Handelsbeziehungen im Besonderen. Und er hat seine große Energiedebatte mit letzten Abstimmungen beendet. Eine Zürcher Schulstudie zeigt, schon ab der dritten Klasse werden gute Schüler immer besser und schlechte noch schlechter. Und die Bahnverbindung nach Italien ist auf der Lötschberg-Simplon-Achse seit Stunden gestört. Im Simplon-Tunnel geriet am Morgen ein Güterwagen in Brand. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftemauer.
Der Nationalrat will, dass Schweizer Finanzunternehmen in der Europäischen Union leichter Geschäfte machen können. Der Bundesrat soll dazu Verhandlungen mit der EU aufnehmen. Die Verhandlungen über den Agrarfreihandel mit der EU soll der Bundesrat dagegen abbrechen. Diese beiden Entscheide hat der Nationalrat in der Europadebatte gefällt. Die meisten anderen Vorstöße fanden keine Mehrheit. So muss der Schengen-Vertrag nicht neu verhandelt werden, das Gassi-de-Dijon-Prinzip wird nicht abgeschafft und das Referendumsrecht wird nicht ausgeweitet. Einen Tag nach dem Entscheid, aus der Atomenergie auszusteigen, hat der Nationalrat weitere Entscheide gefällt zur Zukunft der Energiepolitik. Die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung, KEV, soll keine Obergrenze mehr haben. Wer Strom aus Solar- oder Windenergie ins Netz einspeist, soll dafür so entschädigt werden, dass seine Kosten gedeckt sind. Auf der anderen Seite lehnte der Nationalrat Vorstöße von linker Seite für eine Lenkungsabgabe auf Energie ab. Er stimmte auch gegen einen Stromrappen, mit dem die Forschung gefördert und die Sanierung von alten Gebäuden unterstützt werden sollte. Es bleibt dabei, das Parlament kommt nicht auf die Unternehmenssteuerreform 2 zurück. Im Ständerat erntete der Bundesrat aber erneut Kritik dafür, dass er statt Steuerausfälle in Milliardenhöhe bloß solche in Millionenhöhe vorausgesagt hatte. Der Bundesrat hatte vor der eidgenössischen Abstimmung vor 3 Jahren von Steuerausfällen im Umfang von 900 Millionen Franken gesprochen. Laut Finanzministerin Wittmer Schlumpf muss die öffentliche Hand aber mit Ausfällen von bis zu 6 Milliarden Franken rechnen. Ob die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform wiederholt werden muss, entscheidet das Bundesgericht. Dort sind wegen der falschen Zahlen mehrere Beschwerden eingegangen. Wegen eines Brandes im Simplon-Tunnel ist der durchgehende Zugsverkehr zwischen Spiez und Domodossola zurzeit eingestellt. Wie ein BLS-Sprecher bekannt gab, wurde der Simplon-Tunnel um 6 Uhr gesperrt, weil bei einem mit Stahl- und Keramikprodukten beladenen Güterwagen Feuer und Rauch festgestellt wurde. Aus Sicherheitsgründen sei auch der Lötschberg-Basistunnel gesperrt worden, teilte der Sprecher mit. Dies, weil der Löschzug im Simplon-Tunnel im Einsatz sei und für einen Notfall im Lötschberg-Basistunnel nicht zur Verfügung stehen würde. Wann die beiden Tunnelstrecken wieder befahren werden können, ist nicht bekannt. Die meisten Zürcher Primarschüler sprechen in der 6. Klasse gut Deutsch und können rechnen. Nur rund ein Sechstel erreicht die Lernziele nicht, wie eine neue Studie der Zürcher Bildungsdirektion zeigt. Erstmals wurden Kinder vom ersten Schultag bis zum Übertritt in die Oberstufe begleitet. Dabei zeigte sich, bereits Ende der 3. Klasse öffne sich zwischen den besten und den schlechtesten Schülern eine Leistungsschere. Zu den guten Schülern zählten vor allem solche aus sozial privilegierten Schichten. Der soziale Hintergrund wirkte sich auch auf die Benotung der Kinder aus. Sozial Benachteiligte mit fremder Muttersprache erhielten tiefere Noten als sozial Privilegierte. Die Wettbewerbskommission soll mehrere Tiefbaufirmen im Kanton Aargau mit insgesamt 7 Millionen Franken büßen. Das beantragt das Sekretariat der WEKO nach einer Untersuchung, die vor 2 Jahren eingeleitet wurde. Wie das WEKO-Sekretariat mitteilt, gab es zwischen den Unternehmen unzulässige Abreden für Preise und über die Zuteilung von Kunden. Es zeichnet sich eine Verzögerung bei der Erweiterung des Schengen-Raums ab. Die niederländische Regierung wird sich erst im nächsten Jahr darüber äußern, ob Bulgarien und Rumänien Schengen beitreten dürfen, also dem europäischen Grossraum ohne Grenzkontrollen. Die Niederlande wollen erst prüfen, welche Fortschritte die beiden Länder gemacht haben. Gestern hatten sich Deutschland und Frankreich gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien ausgesprochen. Das EU-Parlament sprach sich dafür aus. Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal erhält den Friedenspreis 2011 des Deutschen Buchhandels. Dies teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Damit solle ein Zeichen für die Demokratiebewegung in Nordafrika gesetzt werden, erklärt die Jury. Die Bücher des 61-jährigen Boualem Sansal sind in Algerien verboten. Sansal lebt trotz großem politischen Druck weiter in seinem Heimatland. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert.
12.35 Uhr. Die Schweiz und ihr kompliziertes Verhältnis zu Europa ist ein weites Feld für Grundsatzfragen, für sachpolitische Probleme und für Wahlkämpfe. Wir berichten über die heutige Sonderdebatte und besprechen den Stand der europäischen Dinge mit Politologe Claude Longchamp im Tagesgespräch. Und weiter Restanzen von gestern. Letzte Abstimmungen im Nationalrat zum Themenkomplex erneuerbare Energie. Bedenkliche Erkenntnis. In Zürich kann jeder sechste Schüler nicht lesen und rechnen, wie er das nach 6 Schuljahren können müsste. Verbotene Absprachen, die Wettbewerbswächter haben 19 Baufirmen im Aargau im Visier und Wahlen in der Türkei. Der Wirtschaftsboom wird Ministerpräsident Erdogan zu einer weiteren Amtszeit verhelfen. Jetzt Börsewetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.248 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22,66 gehandelt, der Dollar zu 83,96 €. Die Wetterprognose. Im Westen gibt es heute einige sonnige Abschnitte und es bleibt meist trocken. Im Osten ist es stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Im Süden scheint gelegentlich die Sonne, dazwischen gibt es einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen im Norden um 18 und im Süden um 22 Grad. Morgen Freitag ist es zuerst freundlich, dann nimmt die Bewölkung zu und in den Alpen beginnt es zu regnen. Am Pfingstsamstag fährt vor allem im Osten Regen, im Westen wird es im Laufe des Tages freundlicher. Am Sonntag ist es teils sonnig, am Pfingstmontag ist es verbreitet nass. Im Süden ist es über die ganze Zeit wechselhaft mit Wolken, Sonne und Regen. Die Temperaturen liegen im Norden um 20 und im Süden um 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Zürich auf der 1 Richtung Bern. Zwischen Zürich-Seebach und Goblis-Tunnel Stau wegen eines Unfalls. Dann ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Simplonstrecke zwischen Brieg und Iselle auf der Linie Brieg-Domodossola ist unterbrochen. Die Eurocity und Regionalzüge fallen aus. Es ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Im Zusammenhang ist die Simplon-Passstraße zwischen Gondo und Iselle zurzeit in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt keine Umfahrungsempfehlung. Zudem ist die Strecke zwischen Spiez und Visp auf der Linie Bern-Brieg ebenfalls unterbrochen. Es muss mit Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen gerechnet werden.
Es war die große Europadebatte im Nationalrat, verlangt von der SVP und für den SVP-Wahlkampf. Allerdings drang sie mit ihren Anliegen, etwa nach einem Ausstieg aus dem Schengen-Abkommen, nicht durch. Dafür landeten die Bauernvertreter einen Überraschungsscoop. Pascal Krauthammer.
Auftritt Yvette Estermann von der SVP. Auf ihrem Blazer ein großer Sticker, darauf das Wort EU, fett durchgestrichen. Estermann, ursprünglich aus der Slowakei, lobt die Heimat Schweiz als Erfolgsmodell und weltweites Vorbild.
Vielleicht versuchen deshalb antidemokratische Mächte in In- und Ausland die Schweiz zu schwächen oder sogar zu vernichten.
Die Schweiz in Gefahr, preisgegeben von Kräften im Innern und unter Druck von Kräften von außen. Das SVP-Thema der heutigen Parlamentsdebatte ist das SVP-Thema des kommenden Wahlkampfes. Luzi Stamm.
Das geht nicht mehr so, dass schrankenlos jeder kommen kann gemäß Personenfreizügigkeitsabkommen. Wir müssen neu verhandeln. Wir sind darauf angewiesen, dass der Bundesrat Delegationsleiter an die Front schickt.
An die Front müsse man, als wäre die Schweiz im Krieg, mit Europa die Grenzen wieder stärker bewachen, will auch Hans Fehr.
Die südliche Außengrenze vor allem ist praktisch unkontrollierbar geworden. Italien, Frankreich, Dänemark haben Schengen-Dublin praktisch außer Kraft gesetzt.
Die SVP dominiert das Thema EU und Personenfreizügigkeit gibt den Takt an. Andere Parteien versuchen, die Stimmung noch aufzunehmen. Tiana Moser von der GLP- und CVP-Fraktion.
Die Zuwanderung aus dem EU-Raum führt zu einem Druck auf den Wohnungsbereich in Zentren wie Zürich, sodass Mittelstandsfamilien verdrängt werden.
Und die SP verweist auf das Lohndumping. Die Personenfreizügigkeit werde missbraucht, so Hans-Jürg Fehr.
Und zwar, und das ist das Tüpfchen auf dem i, von schweizerischen Arbeitgebern mehr als von ausländischen Entsendebetrieben.
Diese Voten nehme er alle ernst, sagte Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Die Personenfreizügigkeit, die bietet deutlich mehr Chancen als Risiken. Ich habe es gesagt, die Missstände, Lohnunterbietungen, Scheinselbstständigkeit, die gehören abgestellt. Ich will Ordnung im Stall.
Wie genau er den Stall auszumisten gedenke, wollte und konnte Bundesrat Schneider-Ammann aber nicht sagen. Zu wenig klar war dies für viele im Rat. Der bundesrätlichen Europapolitik wollte vor allem die Ratsrechte hier und jetzt einen Denkzettel verpassen. 25 Abstimmungen gab es in der Folge. Die SVP scheiterte dabei mit den meisten ihrer Vorstößen. So wird das EU-Beitrittsgesuch nicht zurückgezogen und Schengen-Dublin wird nicht neu verhandelt, um wieder autonome Grenzkontrollen einführen zu können. Auch das Hissen von EU-Fahnen wird bei öffentlichen Gebäuden nicht verboten, so wie es ein SVP-Vorstoß wollte. Erfolgreich waren dagegen die Bauernvertreter beim Thema Agrarfreihandelsabkommen.
Wo ist da unsere Chance?
Fragte SVP-Landwirt Ernst Schiebli stellvertretend.
Warum geht es denn den Millionen von Bauern in der EU, die diesen europäischen Markt mit mehreren hundert Millionen Konsumenten bereits bewirtschaften, heute noch viel schlechter als den Schweizer Bauern?
Und SVP-Nationalrat Marcel Scherrer an die Adresse des Landwirtschaftsministers.
Ist Ihnen entgangen, dass niemand von der Landwirtschaft dieses Abkommen überhaupt will?
Bundesrat Schneider-Ammann antwortete darauf.
Es gibt auch einzelne Kreise, die einem Landwirtschaftsfreihandelsabkommen mit der EU nicht a priori so negativ gegenüberstehen.
Ein Freihandelsabkommen würde den Schweizer Bauern auch neue Chancen eröffnen. Trotz dieses Votums, eine Mehrheit von SVP und CVP-Vertretern will den Abbruch der Verhandlungen. Eine symbolische Europadebatte hatte so doch noch einen bedeutenden Entscheid hervorgebracht. Ob jedoch der Ständerat diesen Widerstand gegen das Agrarfreihandelsabkommen ebenfalls unterstützt, ist fraglich. Erst gestern hatte er einen Vorstoß, der in eine ähnliche Richtung zielte, verworfen.
Nach seinem gestrigen grundsätzlichen Ja zum Atomausstieg hat der Nationalrat eine Flut von Vorstößen bewältigt, mit Vorstellungen, wie die 40% Atomstrom ersetzt werden könnten. Von den über 30 Abstimmungen interessierte vor allem jene, die mehr Mittel in die Förderung von erneuerbaren Energien stecken möchte. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Gestern noch wusste der Nationalrat nicht, was er wollte mit dem Subventionstopf für erneuerbare Energien, der sogenannten KEV, der kostendeckenden Einspeisevergütung. Einmal sagte er Ja zu künftig mehr Geld für alternative Energieprojekte aus diesem Topf, einmal Nein, und zwar mit Stichentscheid des Präsidenten. Heute, beim dritten Vorstoß zu diesem Thema, hatte der Nationalrat eine klare Meinung und sagte deutlich Ja mit 107 zu 72 Stimmen. Nein-Stimmen kamen vor allem von SVP und FDP. Das bedeutet, dass rund 8000 Projekte, vor allem aus dem Solarbereich, die im Moment auf der KEV-Warteliste stehen, nun eine Chance bekämen. Projekte, die gewisse Kriterien erfüllen, sollen künftig also umgesetzt werden, vorausgesetzt natürlich, der Ständerat stimmt dem auch zu. Das Ja zur KEV kann man nicht als grundsätzliches Ja des Nationalrats zu Subventionen sehen. Von neuen Subventionsmodellen, zum Beispiel für Energiesparstandards für Altbausanierungen, wollte der Rat nichts wissen. Subventionen sind aber nur ein Weg, alternative Energien zu fördern. Lenkungsabgaben sind ein anderer. Von solchen wollte der Nationalrat heute ebenfalls nichts wissen. Eine bürgerliche Mehrheit lehnte einen entsprechenden Vorstoß ab. Dies, obwohl das bundesrätliche Atomausstiegsmodell die Lenkungsabgabe als ein zentrales Element betrachtet. Gefallen fand der Rat heute Morgen hingegen an einer ganzen Reihe von Vorschlägen für einen effizienteren Umgang mit Energie. So ist er einverstanden, dass Elektroheizungen bis 2025 durch andere Heizungen ersetzt werden und auch, dass geprüft werden soll, ob Hochspannungsleitungen künftig nicht besser unter dem Boden aufgehoben sind. Aber auch bei den Effizienzvorschriften ist die Linie des Nationalrats nicht ganz klar. Eine eigentliche Energieeffizienzoffensive von den Grünen mit verbindlichen Reduktionszielen für Industrie, Haushalt, Dienstleistungen und Verkehr lehnte die Große Kammer ab.
Elisabeth Pestalozzi. Zwei Tage lang also waren der Ausstieg aus der Atomkraft und erneuerbare Energien Thema im Nationalrat, zwei Tage mit offensichtlich widersprüchlichen Signalen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Sie haben für uns die Debatte verfolgt. Was bleibt am Schluss oder anders gefragt? Kann der Bundesrat mit den Signalen aus dem Nationalrat etwas anfangen?
Also was sich nach den zwei Tagen Energiedebatte sagen lässt, der Nationalrat möchte zwar den Atomausstieg, er möchte den Ausbau von Alternativenergien, aber es darf nicht zu viel kosten. Etwas mehr Geld für Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien soll es geben, Stichwort KEF, wir haben es gehört. Damit würde das künftige Angebot an Alternativenergien vergrößert. Im Bereich schärfere Vorschriften sendet der Rat ziemlich widersprüchliche Signale aus. Strenge Vorschriften haben keine Chance, milde Vorschriften kommen durch. Nur mit dem allein bringt man natürlich keine Verhaltensänderung bei der Bevölkerung und bei der Industrie hin. Solange der Strom aus erneuerbarer Energie deutlich teurer bleibt als der Strom aus AKWs, wird der Umbau nicht gelingen. Dafür wäre eine Lenkungsabgabe nötig. Davon aber will der Nationalrat nichts wissen. Ohne Lenkungsabgabe, das zeigen Berechnungen, wird der Stromverbrauch bis in 40 Jahren 1,5-mal so groß sein wie heute. Das Stromloch nach der Abschaltung der AKWs würde riesig. Man müsste Milliardenbeträge investieren, zum Beispiel in Gebäudesanierung, um das zu verhindern. Davon ist nichts in Sicht. Also in der Tat eine schwierige Ausgangslage für den Bundesrat, der bis im nächsten Jahr nun eine konkrete Ausstiegsvorlage unterbreiten muss.
Und ist alles ziemlich schnell gegangen, hat man den Eindruck. Vielleicht zu schnell, um zu klaren Ergebnissen zu kommen?
Das ist wohl so, was gestern und heute im Nationalrat über die Bühne gegangen ist. Das war ja nicht eine fundierte Ausstiegsdebatte aufgrund einer durchdachten Strategie oder Vorlage, sondern es war eine dieser außerordentlichen Debatten, die man nach der Katastrophe von Fukushima auf die Schnelle angesetzt hat. Für diese Debatte hat man einfach alle hängigen Vorstöße zum Thema Energie zusammengesucht und darüber abstimmen lassen. Weit über 100 Vorstöße, zusammenhangslos und auch etwas zufällig. Viel mehr als ein Gradmesser, so war das nicht. Und deshalb ist auch der Entscheid, von gestern aus der Atomenergie auszusteigen, stark zu relativieren. Er muss noch mehrere Hürden überspringen und er kann leicht wieder umgestoßen werden.
Das waren Einschätzungen von Philipp Burkhardt. Im Simplon-Tunnel brennt es weiterhin. Aus dem Südportal auf der italienischen Seite steigt Rauch auf. Ein Güterzug hat am Morgen Feuer gefangen. Seither sind die Löschkräfte im Einsatz. Christian Strübin fragt der SBB-Sprecher Christian Ginzig, wie es zum Unfall kam.
Nach ersten Erkenntnissen ist ein Wagen dieses Güterzuges, der war von Italien Richtung Deutschland unterwegs, der ist in Brand geraten. Der Zug, der hat gestoppt im Simplon-Tunnel drin und jetzt in der Folge davon, wegen der großen Hitze, ist das Feuer auf weitere Wagen übergesprungen und im Moment brennen mehrere Wagen.
Das tönt danach, dass es eine gröbere Angelegenheit ist, das wird auch dauern und hat der Tunnel Schaden genommen dabei?
Das kann man im Moment noch nicht sagen, weil jetzt aktuell laufen noch die Löscharbeiten an diesem BLS Cargo-Zug. Es ist so, dass wir von Seiten von der SBB unseren Lösch- und Rettungszug, das ist wie ein Feuerwehrauto auf Schienen, dass wir unseren Lösch- und Rettungszug von Brieg aktiviert haben. Der ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ebenso wurden Lösch- und Rettungszüge von Frutigen und von Bern jetzt aktiviert. Die sind unterwegs und helfen da mit. Das hat aber in der Konsequenz zur Folge, dass der Lötschberg-Tunnel aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt werden musste.
Das hat jetzt Auswirkungen bis weit ins Mittelland, in die Schweiz, in den Bahnverkehr. Alles, was international über die Alpen muss, muss nun über den Gotthard. Schaffen Sie das?
Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung und das werden wir jetzt anschauen müssen, insbesondere im Hinblick auf den Pfingstverkehr, der jetzt dann anläuft. Heute hat das bereits eigentlich aber gut geklappt für den Pendlerverkehr. Wir haben Kunden frühzeitig aus den Zügen Richtung Gotthard-Linie gelenkt. Das heißt, die Kunden mussten jetzt umsteigen und natürlich auch Verspätungen in Kauf nehmen. Und wir haben für Kunden aber auch eine kostenlose SBB-Hotline aufgeschaltet. Die ist erreichbar unter 0800 99 66 33,
sagt SBB-Sprecher Christian Ginzig. Unklar ist noch, wie lange der Simplon-Tunnel und der Lötschberg-Basistunnel gesperrt bleiben. Und nochmals die SBB-Info-Hotline 0800 99 66 33. Musik. Kinder starten mit unterschiedlichen Fähigkeiten in die Schule und mit unterschiedlichen Chancen. Wo stehen sie in der sechsten Primar? Sind die Unterschiede bei den Kindern größer oder kleiner geworden? Eine neue Studie aus Zürich zeigt, die Unterschiede werden größer. Warum das so ist, weiß Zürich-Korrespondent Klaus Ammann.
Am Ende der sechsten Klasse sind die stärksten, den schwächsten Schülern durchschnittlich ein Schuljahr voraus. Urs Moser vom Institut für Bildungsevaluation der Uni Zürich erklärt dies so.
Das hat sicher mit dem Übertritt in die Sekundarstufe 1 zu tun am Ende der sechsten Klasse. Das heißt, die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler nehmen stark zu. Und da gibt es natürlich sehr viele Kinder, die sich dann vorbereiten für einen Übertritt ins Langgymnasium. Andere machen das eher weniger. Das ist sicher ein Grund, weshalb jetzt diese Schere vor allem auf der Mittelstufe zwischen Guten und weniger Guten so stark aufgeht.
Einen gewissen Einfluss auf den Schulerfolg des Einzelnen haben die Mitschüler und natürlich die Lehrer. Entscheidend sind aber die Eltern bzw. deren eigene Bildung und ihre finanziellen Möglichkeiten. Ein Schüler, der nicht deutscher Muttersprache ist, dessen Eltern sich nicht für die Schule interessieren und der zu Hause keinen Platz hat, um seine Hausaufgaben zu machen, ein solcher Schüler holt seinen Rückstand im Laufe der Primarschule also nicht auf. Im Gegenteil, seine Leistungen lassen immer mehr nach, er glaubt nicht mehr an seine Fähigkeiten und, auch das zeigt die neue Studie, er erhält zum Teil von den Lehrern für die gleiche Leistung auch noch schlechtere Noten als privilegiertere Schüler. Die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Eppli will dies nicht akzeptieren.
Ich will daraus den Lehrpersonen keinen Vorwurf machen. Wir sind eher herausgefordert, eben hier Vergleichsinstrumente zu schaffen, was wir beabsichtigen. Im Herbst soll bereits ein Pilotprojekt starten, das dann den Schulen eben einen objektiveren Vergleich ermöglicht.
Ob dies die Ungleichbehandlung aufgrund der Herkunft beheben wird, bleibt offen. Offen bleibt voraussichtlich auch die Schere zwischen schwachen und starken Schülern. Die Zuwanderung von Familien mit sehr hohem und solchen mit sehr tiefem Bildungsniveau wird an beiden Schneidekanten der Schere ziehen. Die Schule wird dies nur bedingt ausgleichen können, sind sich die Verantwortlichen bewusst. Sie relativieren aber gleichzeitig die Wichtigkeit der Leistungsziele. Obschon nämlich jeder sechste Sechstklässler die Lernziele in Mathematik und Sprache verfehlt, praktisch brauchbar sind die meisten 3 Jahre später im Arbeitsleben dann doch. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in der Schweiz, vor allem dank dem differenzierten Berufsbildungsangebot, bei im internationalen Vergleich rekordtiefen 3,5%.
12.53 Uhr. Im Kanton Aargau sollen 19 Baufirmen eine happige Buße zahlen, insgesamt 7 Millionen Franken. Die Wettbewerbsbehörden werfen ihnen vor, sie hätten gegen das Kartellgesetz verstoßen. Konkret, sie hätten zum Beispiel abgesprochen, welche Baufirma welchen Bauauftrag erhalten soll. Absprachen, die den Wettbewerb unter Firmen ausschalten, sind offensichtlich immer noch beliebt. Und das, obwohl Kartellsündern inzwischen happige Bußen drohen. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer berichtet.
Vor 2 Jahren sind die eidgenössischen Wettbewerbshüter bei Aargauer und Zürcher Baufirmen eingefahren. Sie haben Hausdurchsuchungen durchgeführt und Akten beschlagnahmt, sagt Patrick Dücke, stellvertretender Direktor der Wettbewerbskommission WECO.
Und wir haben dann im Rahmen der Hausdurchsuchung auch Selbstanzeigen erhalten, also Unternehmen, die selbst zugegeben haben, dass sie an diesen Submissionsabreden beteiligt gewesen sind.
Eine Meldung aus dem Publikum hatte den Stein ins Rollen gebracht. Daraufhin ergriffen verschiedene Kartellsünder die Flucht nach vorn. Denn wer offenlegt, wer wie und in welchem Ausmaß mit der vermeintlichen Konkurrenz Preise abspricht oder sonst wie den freien Wettbewerb behindert, der kann sich unter dem aktuellen Sanktionsregime einen Bonus einhandeln.
Diese Selbstanzeigen haben uns ziemlich viel geholfen. Also wir haben relativ rasch dann sehen können, bei welchen Projekten solche Abreden stattgefunden haben. Wir haben das dann zusätzlich noch untermauern können mit Unterlagen, die wir in den Hausdurchsuchungen beschlagnahmt haben.
Aus den diversen Puzzleteilen, die sie zusammenfügten, schlossen die Wettbewerbshüter. In der aargauischen Baubranche wird gemauschelt.
Was wir herausgefunden haben in der Untersuchung ist, dass sich die Unternehmen bei mehr als 100 Projekten jeweils darüber verständigt haben, wer soll den Zuschlag kriegen. Das heisst, einer hat einen Preis eingegeben, für den er den Zuschlag erhalten sollte, und die anderen haben entsprechend höhere Offerten eingegeben, um diesen Zuschlag entsprechend zu steuern.
Ob alle angeklagten Baufirmen die Bußenverfügung akzeptieren werden, ist noch offen. Sicher ist, Absprachen, um sich gute Preise zu sichern, sind laut Kartellgesetz verboten und seit mittlerweile 6 Jahren mit happigen Bußen bedroht. Wettbewerbssünder wissen also, was sie tun. Wie viele es gibt, wissen die Behörden naturgemäß nicht. Aber sie erhoffen sich vom Aargauer Fall und vom noch hängigen, ähnlich gelagerten Fall im Kanton Zürich eine abschreckende Wirkung.
Dass auch Unternehmen, die an anderen Submissionsabreden beteiligt sein sollten, dass sie entweder diese auflösen, nicht mehr praktizieren oder sich dann allenfalls selbst bei der WEKO anzeigen.
Ob sich in der Bauwirtschaft besonders viele schwarze Schafe tummeln, diese Frage lasse sich so nicht beantworten, sagt Patrick Ducret. Immerhin, die Branche steht seit Jahren zu oberst auf der Prioritätenliste der Wettbewerbshüter. Und das ist zumindest ein deutlicher Hinweis darauf, dass dort weitere Kartellsünder vermutet werden.
Am Wochenende wählt die Türkei ein neues Parlament. Favoritin ist die AKP von Ministerpräsident Erdogan. Erdogan tritt zum 3. Mal an. Er wird den wirtschaftlichen Boom für sich ausnützen können. Doch erstmals wird auch Kritik an ihm laut, an seinem autoritären Führungsstil und an seiner Wirtschaftspolitik. Die Türkei vor den Parlamentswahlen, Werner van Gent berichtet.
100.000 Menschen sind erschienen bei der Wahlveranstaltung der Republikanischen Volkspartei, JHP, in der Stadt Kocaeli, rund 70 Kilometer östlich von Istanbul, Anfang dieser Woche. Ein riesiges rotes Fahnenmeer. So viele Menschen hatte die Republikanische Volkspartei ein letztes Mal in den 70er Jahren mobilisieren können. Das war unter dem sozialistischen Politiker Bülent Ecevit, der einen Teil der Insel Zypern besetzt und aus türkischer Sicht damit die türkische Minderheit auf der Insel gerettet hatte. Seither ist es stetig bergab gegangen mit der Partei, die vom Staatsgründer Kemal Atatürk ins Leben gerufen worden war. Zuletzt galt die Partei vor allem als Museum für verstockte Kemalisten und machthungrige Militärs. Und jetzt diese Menschenmenge? Kemal, Ministerpräsident, skandiert die Menge und sie meint damit nicht eine Wiedergeburt von Kemal Atatürk, sondern den neuen Parteivorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu. Dieser setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit. Und das ist etwas ganz Neues, lebte die CHP bislang doch in erster Linie von nationalistischem Gedankengut.
4 çocuktan birisi Türkiye'de yatağa aç giriyor. Bu resmi rakam.
In der Türkei gehe jedes 4. Kind abends hungrig ins Bett. Es gebe 12,5 Millionen Bedürftige in der Türkei. Dann fragt er, ob es normal sei, dass in der Türkei des 21. Jahrhunderts Menschen vor Hunger sterben würden. Harte Vorwürfe, die ganz und gar nicht zum Bild passen, das Ministerpräsident Tayyip Erdogan verbreitet. Das Bild einer boomenden Wirtschaft mit schier grenzenlosen Möglichkeiten für alle Türken und Türkinnen.
Kamuda, siz 120.000 yazmışsınız. Kamuda şu anda 1 Million yakın taşeron için çalışıyor.
Kılıçdaroğlu prangert an, dass die Gewinne des wirtschaftlichen Aufschwungs ungerecht verteilt würden. Er sagt, der Staat würde rund 1 Million Menschen beschäftigen, die über Subunternehmen angestellt seien, womit diese keine Gesamtarbeitsverträge, keinen Kündigungsschutz und nicht mal Recht auf Feriengeld hätten. Doch es sind nicht diese Vorwürfe, welche Tayyip Erdogan nervös machen. Ziel der JHP ist es, zusammen mit den Kurden und Rechtsnationalisten den mächtigen Ministerpräsidenten und seiner Partei daran zu hindern, am kommenden Sonntag eine Zweidrittelsmehrheit zu erlangen. 2 Tage vor dem Auftritt Kılıçdaroğlu's in Kocaeli kündigte Erdogan im nahegelegenen Adapazarian, was er vorhabe.
Sevgili kardeşlerim, vesayet altında siyaset yapma dönemi...
Die Zeiten, in der die Politik unter Vormundschaft gemacht wurde, seien endgültig vorbei. Heute habe sich die Demokratie durchgesetzt. Am kommenden Sonntag sei die neue Verfassung an der Reihe. Erdogan sieht sich als Garant für die Demokratie und doch verbreitet er mit seinem Selbstvertrauen Angst. Angst, dass er die alte, nach dem Militärputz von den Generälen diktierte Verfassung nur nach eigenem Gutdünken abändern werde. Viele Anhänger der JHP haben einfach Angst vor einem Gottesstaat. Tatsächlich hat Erdogan das Militär in die Schranken gewiesen, zum ersten Mal in der Geschichte der Republik. Die Türkei ist damit insgesamt demokratischer geworden. Die CHP mobilisiert aber jene Türken und Türkinnen, denen die neoliberale Wirtschaftspolitik mit islamistischem Anlitz nicht geheuer ist. Bereits jetzt nennt man Erdogan wegen seines Machthungers den neuen Sultan von Istanbul. Unter seiner Regierung kam es zum wirtschaftlichen Aufschwung. Davon wird Erdogan am Sonntag höchstwahrscheinlich profitieren. Einer dritten Regierung Erdogan steht damit wenig mehr im Wege. Fraglich ist aber, ob es für eine Zweidrittelsmehrheit reicht.
Werner van Gent. Gast im Tagesgespräch ist gleich Claude Longchamp. Stoff fürs Gespräch, Europapolitik und eidgenössische Wahlen. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Georg Auftermal.
Der Nationalrat will, dass Schweizer Finanzunternehmen in der Europäischen Union leichter Geschäfte machen können. Der Bundesrat soll dazu Verhandlungen mit der EU aufnehmen. Die Verhandlungen über den Agrarfreihandel mit der EU soll der Bundesrat dagegen abbrechen. Gemäss einem Entscheid des Nationalrats soll die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung keine Obergrenze mehr haben. Wer Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz einspeist, soll dafür so entschädigt werden, dass seine Kosten gedeckt sind. Rund ein Sechstel der Zürcher Primarschüler erreicht in der 6. Klasse die Lernziele in den Fächern Deutsch und Rechnen nicht. Eine neue Studie zeigt außerdem, dass gute Schüler schon ab der 3. Klasse immer besser werden und schlechte noch schlechter.